Wer nicht fragt, bleibt dumm. Welche Infos der Staat herausgibt und wo er mauert. In Kooperation mit fragdenstaat.de.
Schönen guten Tag, Arne.
Hallo.
Folgst du denn dem Bundesverfassungsgericht?
Auf Twitter? Oh, das ist eine ziemlich gute Frage. Ich glaube nicht. Ich habe einen RSS-Feed. Das ist dann natürlich technisch nochmal ein Level weiter. Ich verfolge schon, was das Bundesverfassungsgericht so von sich gibt. Aber auf Twitter folge ich den, glaube ich, tatsächlich nicht. Du denn?
Nee, aber nach unserem Gespräch werde ich es, denke ich, auf jeden Fall tun. Denn wir sprechen ja darüber, warum die jetzt Twitter haben. Wieso haben sie sich denn jetzt durchgerungen, das zu nutzen?
Sie wurden quasi dazu gezwungen, würde ich mal sagen. Es gab längere Zeit einen ziemlich erfolgreichen Twitter-Account mit dem Kürzel des Bundesverfassungsgerichts, also BVERFG. Der in der Zwischenzeit knapp 50.000 Follower hatte, der aber nicht vom Bundesverfassungsgericht selbst betrieben wurde. Und da haben einige schlaue Richter am Bundesverfassungsgericht gesagt, oh, das ist eine ziemliche Gefahr, wenn jetzt alle Leute denken, dass das der offizielle Account ist von uns und da dann vielleicht etwas geteilt, etwas getweetet wird, was uns in einem schlechten Licht dastehen lässt, dann sollten wir schnell was dagegen tun. Und wie die Unterlagen zeigen, die jetzt nach dem Informationsfreiheitsgesetz rausgegeben wurden, haben sie deswegen eine Entscheidung vorbereitet, dass das Bundesverfassungsgericht mit dem Plenum, mit allen Richtern gemeinsam entscheiden soll, dass das Verfassungsgericht auch wirklich offiziell gemeinsam tweetet.
Das ist ja auch mal eine gute Geschichte. Wir wurden gezwungen, zu Twitter zu gehen.
Ja, aber so ist es tatsächlich, denn die große Frage ist natürlich, wie kann das Bundesverfassungsgericht die Hoheit über die Informationen behalten, die es selbst von sich gibt? Und gerade bei der Entscheidung um das MPD-Verbot hat sich gezeigt, dass es durchaus über die Schnelllebigkeit, gerade von Twitter, unterschiedliche Informationen geben kann, die gerade rausgegeben werden. Beim NPD-Verbot war es dann so, dass die einen Journalisten schnell getweetet haben, hier, der NPD wird verboten, die anderen haben getweetet, wird nicht verboten. Und dann ist natürlich schon die Frage, wie geht da das Bundesverfassungsgericht vor? Soll es dann auch schnell dazwischen gehen und schnell tweeten können und dann eigentlich die eigene offizielle Informationen dazu herausgeben oder eben nicht?
Es ist ja jetzt nicht das einzige Staatsorgan, was twittert mittlerweile. Warum reicht es denn auch allgemein gar nicht mehr aus, nur den klassischen Informationsweg zu nutzen?
Weil zunehmend auch immer mehr öffentliche Stellen sehen, dass sie irgendwie den Informationen Herr werden müssen, die sie so herausgeben. Und gerade auf Twitter und auf Facebook sind inzwischen so viele Diskussionen über Inhalte der Ministerien, öffentlichen Stelle am Laufen, dass es sich eigentlich die Behörden gar nicht mehr leisten können, da nicht dabei zu sein. Und dann ist natürlich die interessante Frage, inwiefern kann aber auch zum Beispiel dann so ein seriöses Organ wie das Bundesverfassungsgericht auf eine Plattform gehen, auf der man dann vielleicht nicht mehr im seriösen juristischen Jargon miteinander umgeht, sondern dann eher sehr flapsig. Das Bundesinnenministerium zum Beispiel ist ja sonst eigentlich sehr, sehr offiziell, aber auf Facebook und auf Twitter dann auch schon mal sehr, sehr schnippisch und lustig. Und das Bundesverfassungsgericht hat sich dann aber entschieden, so einen Weg nicht zu gehen, sondern wenn man sich da die Tweets anguckt, die sind dann immer noch sehr, so wie man sie sich vom Bundesverfassungsgericht vorstellen würde, dann doch recht staatstragend, wie sich das von denen gehört.
Wie ist es denn eigentlich in anderen Ländern? Nutzen dort irgendwelche Höchstgerichte Social Media?
Ja, das ist in vielen Gerichten inzwischen üblich und auch das Bundesverfassungsgericht hat sich danach erkundigt und dann dementsprechend ausgetauscht. In anderen Ländern, also gerade in den USA, ist es dann auch nochmal viel gängiger, teilweise Inhalte nur noch über Twitter oder vorrangig über Twitter und Facebook zu kommunizieren. Soweit ist das hier sicher nicht. Aber gerade USA, Großbritannien machen dann schon vor, wie man so eine Diskussion dann wirklich verlagern kann auf solche Bereiche.
Und für welche Ansprechhaltungen hat man sich in den USA oder auch Großbritannien entschieden? Ist man dort auch ja staatstragend seriös oder sind dort die Gerichte dann doch mal auch ein bisschen vielleicht schnippisch, ironisch oder
witzig? Geht es dann schon in andere Richtungen. Da geht es dann vor allem auch auf Facebook, wo ja dann die Möglichkeit auch viel mehr besteht, in Diskussion zu treten. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, das wollen wir auf keinen Fall. Wir wollen nicht auf Facebook gehen, wo dann einzelne Verfassungsgerichtsurteile nochmal diskutiert werden, wo man dann in den Kontakt mit Nutzerinnen und Nutzern treten muss, was ja gerade dann zum Beispiel bei einem NPD-Verbot schon, wie man Facebook so kennt, dazu führen würde, dass man da eine Menge Trolle und Nazis in den Kommentaren hätte. Auf das Niveau will sich dann das Bundesverfassungsgericht nicht herabgeben, aber in anderen Ländern, gerade in den USA, ist das dann schon auch ganz normal und da hat man dann ja auch nochmal ein anderes Verhältnis dazu, wie man so mit Nutzern umgeht.
Alles in allem klingt diese Entscheidung ja erstmal total gut, dass das Bundesverfassungsgericht zu Twitter geht, aber Twitter ist ja jetzt auch eine kommerzielle Plattform und liest auch Nutzerdaten aus. Ist es da nicht irgendwie auch fragwürdig, dass sich das Bundesverfassungsgericht, was ja wirklich sensible Inhalte hat, daran beteiligt?
Ja, das ist tatsächlich dann immer eine Abwägungsfrage. Wie geht man mit den Datenschutzbestimmungen um, die von solchen Unternehmen dann letztlich vorgegeben werden und benutzt werden, um damit Geld zu machen? Und wie fern soll man dann an die Nutzergruppe, an die Zielgruppe herantreten? Und ja, ich glaube, das ist dann wirklich tatsächlich von Plattform zu Plattform unterschiedlich. Und da muss man schauen, gehen wir diese Datenschutz teilweise problematischen Bedingungen ein oder machen wir das dann im anderen Fall nicht? Da ist dann sicherlich auch wichtig, gerade von offizieller Seite, da eher zurückhaltend zu agieren.
Gibt es neben dem Datenschutz noch andere Schwierigkeiten oder Kritikpunkte, die du siehst, oder ist sonst eigentlich alles ziemlich in Ordnung mit dem Twitter-Account?
Beim Bundesverfassungsgericht soweit in Ordnung. Interessant ist aber eine andere Bereich, in der das Tweeten und das Facebooken ziemlich stark zugenommen hat, nämlich die Polizei. Man kennt das ja inzwischen, dass Polizistinnen, Einsatzstellen inzwischen sehr aktiv tweeten, auch sehr erfolgreiche Accounts haben auf Twitter und Facebook. Und das führt dann teilweise auch dazu, dass die Polizei sich gefallen lassen muss, stark dafür kritisiert zu werden, wenn sie zum Beispiel während Demonstrationen dazu tweeten und dann mitunter auch das Neutralitätsgebot verletzen. Und das ist, glaube ich, ein sehr neues, sehr interessantes Feld, sich anzuschauen, wie agiert die Polizei auf Twitter und Facebook und welche Stimmungen bedient sie damit und ist das dann im Einzelfall wirklich auch so gerechtfertigt, wenn sie einzelne Gruppen in Demonstrationen zum Beispiel über soziale Medien angeht oder verstößt das dann gegen das Gebot, eigentlich da neutral handeln zu müssen.
Twitter als Behörde oder Staatsorgan zu nutzen, ist also mit Vorsicht zu genießen. Das Bundesverfassungsgericht nutzt nun trotzdem Twitter. Und was es sich davon verspricht und welchen Nutzen das für die Bürger eigentlich hat, das habe ich mit Arne Semsrott von Frag den Staat besprochen. Vielen Dank, Arne.
Dankeschön.
Wer nicht fragt, bleibt dumm. Die Serie auf Detektor FM. Den Staat selbst was fragen? Ganz einfach. Auf fragdenstaat.de.